Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tatort Krankenhaus. Heute mit dem vielsagenden Titel Verbrennung im OP. Und wie immer bestens gelaunt und voller Energie und Tatendrang.
Ja.
Tanina.
That's me. Und Peter ist mindestens genauso motiviert. Und ich hoffe, ihr hängt jetzt an unseren Lippen. Zuerst für eine Hörermail. Wer hätte das gedacht? Wir haben wieder eine, und zwar von Sven. Er schreibt, hallo ihr beiden, ich höre euren Podcast jetzt schon etwas länger und ich bin der typische während der Fahrt zur Arbeit oder nach Hause beim Sport Podcast-Hörer. Ja, das ist so eine Spezies. Da haben wir, glaube ich, jede Menge von. Und er bringt eine persönliche Anekdote mit dem Zusatz, denn man muss manchmal auch wirklich Glück haben mit den Ärzten. Also, er schildert, ich lag eines Abends im Bett mit Schmerzen im rechten Unterbauch. Ich arbeite selbst im Gesundheitswesen im Pflegebereich. Und hatte dann das Bein schon mal angewinkelt und festgestellt, oh, das ist der Blinddarm. Ich also am nächsten Morgen zu meiner Hausärztin, die drückte auf meinem Bauch herum und sagte, da ist nichts. Ich sagte, doch. Nein, sie sei die Ärztin und wenn sie sagt, da sei nichts, dann sei da auch nichts. Ich sagte, ich bin der Patient, ich habe Schmerzen und was sie denn mal von dem Ultraschall halten würde. Und er schreibt, ich brach ja fast zusammen, als meine Hausärztin sagte, dass sie kein Ultraschall hätte. Also das ist ja in der Regel schon Standardausrüstung in einer Hausarztpraxis. Aber nun gut, sie wollte mir Schmerzmittel verschreiben und mich nach Hause schicken. Ich habe dann eine Riesenwelle gemacht und auf eine Einweisung ins Krankenhaus bestanden. Bin dann nach Hause, Tasche gepackt und zum Krankenhaus gefahren. So, den Rest von Svens Nachricht verkürze ich jetzt mal. Nachdem im Krankenhaus da nur ein Arzt ganz kurz einen Ultraschallknopf auf seinen Bauch gesetzt hat, ging es für Sven auch schon in die Notfall-OP. Der Blinddarm musste raus und jetzt ist er raus. Und Sven schreibt noch, zum Glück ist alles gut gegangen. Manchmal kann man mit Ärzten Glück haben und manchmal muss man als Patient auch auf den Tisch hauen.
Sehe ich genauso. Also man sollte schon insistieren. Also ich bin überhaupt kein Freund von dem doch oftmals, zumindest von mir gehörten Spruch, ja, stellen sich da nicht so an, das kann nicht sein, so das, was Ärztinnen und Ärzte ab und an von sich lassen, so zumindest meine Mandanten. Und ich denke, als Patient weiß man selbst am ehesten, was in seinem Körper passiert. Ob das jetzt wirklich immer das ist, was man vermutet, das ist eine andere Frage. Ne? Aber wenn dann das so lapidar abgetan wird, dann würde ich doch zumindest darauf bestehen, dass es weiter abgeklärt wird. Natürlich, nach einer Operation hat man Wundschmerz und der ist nicht immer zu unterscheiden von anderen Schmerzen, die vielleicht aufgrund einer Komplikation eingetreten sind oder vielleicht auch aufgrund eines Fehlers vorhanden sind. Aber man sollte schon dann weiter darauf bestehen, wenn man dann ungutes auch Bauchgefühl hat. Das passt ja zum Fall von Sven.
Ich habe dazu übrigens ein schönes Zitat aus dem Deutschen Ärzteblatt gefunden. Das ist mir irgendwie so entgegengesprungen. Eigentlich sollte es nicht Sprechstunde heißen, sondern Hörstunde. Muss man mal einen Moment sacken lassen, also Ärztin oder Arzt. Und Patientin und Patient sollten sich mehr zuhören. Also ich kann aus meiner Erfahrung sagen, zu welchem Arzt auch immer ich gehe, mein Arzt hört mir immer zu. Ich habe auch das Gefühl, dass er auch genau wissen will, was ich ihm zu sagen habe. Und ich habe dazu aber auch noch ein Statement gefunden vom ehemaligen Präsidenten der Deutschen Krebsgesellschaft. Und der sagt, ja, viele Ärzte verstehen einfach nach wie vor nicht, dass sich kompetente Patienten gar nicht in die Angelegenheit der Ärzte einmischen wollen, sondern in die eigenen Belange. Der Patient will ja gar nicht den Arzt angreifen, sondern er will ja das Beste für sich.
Das ist so. Das ist bei uns Juristen ja nicht anders. Ich muss mich da aber auch mitunter selbst dann zur Raison rufen, wenn ich denke, Mensch, also warum stellt man diese Frage? Das ist doch so klar. Nein, für den Laien ist es oftmals nicht so klar, was für mich tagtägliches Brot ist. Und da muss man sich von frei machen und sagen, nee, wenn ich darüber nachdenke, so als Laien, kann man diese Frage durchaus stellen. Man muss sich immer hineinversetzen in denjenigen, der einem gegenüber sitzt. Und das ist schon wichtig, genauso für Ärzte wie auch für uns Juristen.
Und ehrlich gesagt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen lapidar klingen, aber ich höre mich da selber gerade auch raus. Ihr wisst ja, ich arbeite als Moderatorin im Radio und wenn da Hörer sich mal beschweren oder, ist ja nicht immer böse geschrieben, eigentlich sehr selten, ist eigentlich unsere Hörer sind super, aber vielleicht auch mal einen Vorschlag haben und so, dann denke ich auch manchmal, entschuldigen Sie mal, ich habe das hier gelernt, ich weiß, was ich hier tue, aber es sind doch die Hörer, die uns hören. Das sind doch die, die uns ja den Job überhaupt möglich machen. Und wenn die das anders sich vielleicht wünschen, dann muss ich doch auch mal drauf eingehen. Ich kann mich ja nicht drauf ausruhen und sagen, nein, das wird aber journalistisch so gemacht. Nee, wenn das beim Hörer vielleicht ein bisschen anders gewünscht ist in der Darstellung oder so, da muss man wirklich mal einen Moment drüber nachdenken, weil die sollen es ja konsumieren. Und dann hat der Hörer auch erstmal ein Stück weit recht.
Das ist so.
Also meine Überschrift wäre bei sowas immer, der Ton macht die Musik. Und ich denke, dann kann man mit jedem Arzt und jeder Ärztin reden. So, jetzt kommen wir aber zu unserem Fall. Da wird uns jetzt gerade direkt ein bisschen kälter, denn es ist ein kalter und noch dunkler Mittwochmorgen im Februar 2019, als sich die jungen Eltern Bastian und Friederike mit ihrem 6-jährigen Sohn Patrick auf den Weg ins nahegelegene Krankenhaus machen. Der Junge soll heute operiert werden. Ein Routineeingriff, wie man ihnen versichert hat. Nichts, was ihnen Sorgen machen müsse. Es geht um einen sogenannten Leistenhoden. Das ist eine häufige Fehlbildung bei neugeborenen Jungen. Viele kennen es. Gemeint ist damit, dass einer der beiden Hoden eben nicht vollständig in den Hodensack abgestiegen ist, sondern im Leistenkanal, also auf halbem Weg hängen geblieben ist. Normalerweise wandern die Hoden schon im Mutterleib aus dem Bauchraum nach unten. Manchmal geschieht das aber nicht vollständig und bleibt es so, kann das langfristige Folgen haben. Ein erhöhter Hoden liegt zu warm, was natürlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Und außerdem besteht auch ein höheres Risiko für Hodenkrebs. Ein Hodenhochstand wird in der Regel zunächst mit einer Hormontherapie behandelt. Die ist für die kleinen Patienten weniger belastend und auch mit geringeren Risiken verbunden natürlich als eine Operation. Und mit ihr wird nach dem Erreichen des 6. Lebensmonats begonnen, wenn die Hoden bis dahin nicht ihren Platz im Hodensack erreicht haben. Wenn erst die Hormontherapie nicht anschlägt, wird operativ behandelt. Normalerweise sollte diese Therapie bis zum Ende des 2. Lebensjahres abgeschlossen sein. Bei Patrick wird sie eben jetzt erst mit 6 Jahren durchgeführt. Aber auch dann gilt sie noch als Routineeingriff. In den allermeisten Fällen verläuft sie komplikationslos. Bei Patrick läuft allerdings nichts wie geplant. Der Urologe, ein erfahrener Belegarzt, hat den Eingriff schon oft durchgeführt. Der kleine Patrick ist auch tapfer. Er versteht natürlich nicht alles, was da vor sich geht, aber seine Eltern sind bei ihm. Sie lächeln, halten seine Hand, sprechen ihm Mut zu. Er bekommt ein kleines Armband mit seinem Namen und dann wird er abgeholt in einem Bett mit hohen Gittern und Richtung Operationssaal geschoben. Im OP riecht es nach Desinfektionsmittel. Alles ist weiß, steril, kontrolliert. Ein eingespieltes Team arbeitet da Hand in Hand und der Urologe setzt das Skalpell, beginnt mit der Operation. Zur Blutstillung kommt ein Elektrokauter zum Einsatz. Habt ihr bestimmt auch schon gehört. Das ist dieses Gerät, das elektrischen Strom nutzt, um die Gefäße zu verschließen. Auch das ist Routine. Und technisch zuverlässig. Sicher, wenn alle Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden. Was niemand ahnt, in diesem Moment nimmt das Unheil schon seinen Lauf. Was im OP passiert, bleibt zunächst unsichtbar. Patrick wacht später auf, er ist benommen, ein bisschen weinerlich, aber die Operation scheint gelungen. Die Eltern sind erleichtert, als sie ihn sehen. Er hat's geschafft, denken sie. Noch ein paar Stunden zur Beobachtung, dann dürfen sie nach Hause. Aber dann passiert etwas Unerwartetes. Noch am selben Tag, nachmittags, bemerkt eine Pflegekraft etwas Merkwürdiges. Patricks Gesäß ist gerötet, beidseitig. Die Haut wirkt wund. Die Mutter fragt, ob das normal sei. Der Arzt wird gerufen, dessen Reaktion ist vage. Vielleicht eine allergische Reaktion, sagt er, möglich. Man soll es erstmal mit Bepanthensalbe versuchen. Was Patrick zu diesem Zeitpunkt durchmacht, kann niemand genau sagen. Er klagt nicht laut, aber das Gewebe an seinem Gesäß ist längst geschädigt und zwar viel schwerer, als es den Anschein hat. 15 Stunden vergehen, ohne Schmerzmittel, ohne genauere Untersuchung, ohne einen Arzt, der wirklich nachschaut. Erst am nächsten Morgen ruft Patricks Vater erneut eine Krankenschwester. Es haben sich mittlerweile Blasen gebildet. Große, flüssigkeitsgefüllte, schmerzende Hautblasen am Gesäß. Die Schwester ist sichtlich beunruhigt. Sie will einen Arzt holen. Aber der lässt auf sich warten. Erst gegen 10 Uhr, also mehr als 2 Stunden später, erscheint er. Und da ist längst klar, hier ist etwas gründlich schiefgelaufen. Nach Diskussionen und Rücksprachen fällt die Entscheidung, Patrick zu verlegen, und zwar in eine Kinderklinik. Dort wird er noch am selben Tag aufgenommen und die Diagnose ist eindeutig. Verbrennungen zweiten Grades, teils sogar dritten Grades an beiden Gesäßhälften. Jetzt ist eine Hauttransplantation unausweichlich. Aber es bleibt nicht bei einem Eingriff. Drei Operationen folgen insgesamt. Schließlich muss man sogar Spalthaut transplantieren. Vom Hinterkopf des Kindes wird Haut entnommen und die Eltern sind mittlerweile absolut fassungslos. Also sie sehen, was als Routine begonnen hat, entwickelt sich hier gerade zum Albtraum. Patrick trägt jetzt eine Kompressionshose und zwar Tag und Nacht, 2 Jahre lang. Er hat Schmerzen, das Gewebe im Gesäß ist taub und es sieht auch so aus, als wäre das noch nicht vorbei. Eine weitere Nachoperation ist jetzt schon absehbar. Wahrscheinlich wird die in der Pubertät erfolgen. Ja, und auch die seelischen Wunden sind tief. Patrick beginnt sich zu schämen beim Umziehen in der Schule, beim Sport, beim Schwimmen. Fragen kommen auf, warum denn sein Po so anders aussieht, warum er nicht sitzen kann wie andere Kinder. Und seine Eltern quält eine andere Frage, wie konnte denn sowas passieren? Es sind ihre Gespräche mit dem Operateur, die erste Hinweise geben. Der Urologe gibt zu, dass während der OP Desinfektionsmittel verwendet wurde, und zwar viel Desinfektionsmittel. Und wahrscheinlich habe der Junge in einer Pfütze aus dieser Flüssigkeit gelegen. Möglicherweise habe die Krankenschwester nicht aufgepasst, ob alles richtig trocken war. Und die Kombination aus dieser Flüssigkeit und elektrischem Strom auf einer ja möglicherweise leitfähigen Unterlage, da sind wir bei dem Kauter, der eher mit Strom betrieben wird, hat zu einem fatalen Stromfluss geführt. Also die Hitzeentwicklung durch den Strom, unsichtbar, aber zerstörerisch und, was man an der Stelle auch sagen muss, natürlich auch vollkommen vermeidbar. Peter, an der Stelle habe ich schon mal ein bisschen vorrecherchiert, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege und ich weiß, das tust du sowieso. Aber ich glaube, hier spricht man rechtlich von einem voll beherrschbaren Risiko.
Ja, Tanina, da hast du wunderbar richtig recherchiert, auch in einzelnen Fällen, die wir schon hatten. Wir haben schon das ein oder andere Mal das sogenannte voll beherrschbare Risiko angesprochen. Das ist im Arzthaftungsrecht von großer Bewandtnis, weil es zu Beweiserleichterungen bis hin zur Beweislastumkehr führt zugunsten des Patienten. Also Bereiche, die für den Arzt, die Ärztin voll beherrschbar sind und dann da Fehler passieren, dann ist es für den Patienten leichter im Rahmen der Beweisführung. Und es gibt jetzt aktuelle Urteile des Bundesgerichtshofs. Wir hatten ja schon gesagt, das ist die höchste zivilrechtliche Instanz. Da ist der 6. Zivilsenat zuständig für alle Arzthaftungssachen. Und der hat gesagt, von einem voll beherrschbaren Risiko ist auszugehen, wenn das Risiko von Verbrennungen durch Stromfluss dadurch verhindert werden kann, dass der Patient auf einer dauerhaft nicht leitfähig bleibenden Unterlage gelagert wird. Das ist jetzt ein ganz aktuelles Urteil. Und er sagt weiter, diesbezüglich sind sämtliche organisatorischen und technischen Vorkehrungen zu treffen, damit dies gerade nicht passiert. Und offensichtlich ist Patrick auf einer solchen leitfähigen Unterlage gelagert worden, weil ansonsten wäre es ja nicht zu dieser Verbrennung gekommen. Und dann ist nach diesen Grundsätzen des voll beherrschbaren Risikos davon auszugehen, dass eine Sorgfaltspflichtverletzung bestanden hat, weil einfach nicht sichergestellt worden ist, dass das Operationsgebiet fortwährend trocken ist. Und damit es dann nicht zu der Fortleitung von elektrischem Strom zu anderen Körperbereichen kommen kann. In dem Fall handelt es sich um ein voll beherrschbares Risiko, wobei es keine Rolle spielt, wer zuständig geworden ist. Auch wenn jetzt die Krankenschwester tatsächlich dafür zuständig gewesen sein sollte, im Rahmen der internen Aufgabenverteilung wird das natürlich dem Krankenhausträger entsprechend zugerechnet und dann hat das keinen Einfluss darauf, dass die Haftung da entfallen könnte oder der Arzt hätte sie besser beaufsichtigen müssen oder es auch kontrollieren müssen. Das ist alles von sekundärer Relevanz. Und wir haben auch schon mal das Kapitel der Lagerungsschäden angesprochen. Auch diese gehören zu den voll beherrschbaren Risiken. Und sollte eine lagerungsbedingte Schädigung zu der Verbrennung geführt haben, so führt das auch zu den angesprochenen Beweiserleichterungen für den Patienten. Die Beweislastumkehr ist in diesem Fall dann gegeben. Der Arzt muss sich exkulpieren, was er hier nicht ohne weiteres kann.
Tja, was wäre gewesen, wenn man schneller reagiert hätte? Wenn jemand die Hautveränderung schneller ernst genommen hätte? Wenn Patrick nicht eine Nacht lang mit offenen Verbrennungen hätte ausharren müssen? Wie seid ihr denn jetzt den Fall von Patrick angegangen und wie viel Gegenwind gab es von der Gegenseite?
Ja, es gab erstaunlich wenig Gegenwind, weil es war so, dass wir an die Gegenseite herangetreten sind und dann haben wir in dem Kontext erfahren, dass gegen den verantwortlichen Arzt dieser Operation noch in anderer Sache strafrechtlich ermittelt worden ist. Also hatte nichts mit unserem Fall zu tun, hatte auch nichts mit ärztlichen Behandlung zu tun. Der hat, wie sich nachher herausgestellt hat, Mitarbeiterinnen sexuell belästigt.
What?
Ja, und ist dann in der Folge, da war unser Fall eigentlich schon abgeschlossen, wir haben es aber noch über die Presse erfahren, zu einer Freiheitsstrafe verurteilt worden, auch ohne Bewährung, 2 Jahre, 6 Monate. Hatte mit unserem Fall nichts zu tun, aber hat sicherlich auch ein Stück weit Einfluss genommen auf die Regulierungsbereitschaft der Versicherung. Sie haben sich also direkt am Anfang bereit erklärt, in die Regulierung eintreten zu wollen. Dann kommt aber das große Aber. Dann haben sie dem Ganzen keinen Fortgang gegeben. Wir haben eine Forderung gestellt und dann kam nichts. Und wir mussten erinnern und dann kam nichts. Vielleicht waren sie anderweitig mit dem strafrechtlichen Verfahren befasst oder wussten nicht, wie sie das handeln sollen. Und es streckte sich und dauerte und dauerte. Und dann haben wir so, jetzt reicht letzte Frist, sonst klagen wir.
Setzt ihr die Frist oder gibt es da eine feste Frist? Also die können
Nein, es
das
gibt
ja
keine
aussetzen.
Festen Fristen. Das muss der Anwalt die Frist setzen und irgendwann ist das Fass dann übergelaufen. Dann bleibt nichts anderes als zu klagen. Wichtig in diesem Kontext ist zu wissen, dass wenn es wirklich dramatisch alles von Seiten des Versicherers oder auch von Seiten der Ärztin, des Arztes verschleppt wird, die Schadenregulierung, dann kann das zu einer Erhöhung des Schmerzensgeldanspruches führen. Also wenn man ursprünglich einen Anspruch hat von 10.000, können es nachher 12.000 Euro sein, nur weil sich die Versicherung entsprechend zu lange und dann vorwerfbar Zeit gelassen hat. Also das gilt auch im gerichtlichen Verfahren. Wenn es einfach zu lange, dann kann sich das entsprechend erhöhen. Und das ist, glaube ich, schon, was man auch wissen sollte. Also die können nicht alle Spielchen machen, die sie wollen. Aber oftmals dauert's, ne, weil dann wieder Rücksprache gehalten werden muss mit dem Arzt und dann hin und her und der Sachbearbeiter. Dann gibt's vielleicht noch bei gewissen Schadensgrößen muss der Abteilungsleiter und bei noch höheren Schadensersatzforderungen muss der Vorstand involviert sein. Mhm. Dann gibt es manchmal noch bei kommunalen Versicherern Rückversicherer, also die sind selber nochmal versichert, die müssen auch mit eingebunden sein. Und dann können sich Verfahren auch außergerichtlich unheimlich lange hinziehen. Das ist so ein schwerfälliger Tanker, bis dann alle ihr Okay gegeben haben. Dann gibt es eine Änderung, dann müssen alle wieder ihr Okay geben. Also das kann sich manchmal sehr, sehr lange hinziehen.
Peter, bevor du uns jetzt verraten wirst, wie der Fall ausgegangen ist und welche Summen möglicherweise gezahlt wurden, ist es in diesem Fall relevant, dass Patrick so jung ist, dass er 6 Jahre alt ist, dass er ja noch wahrscheinlich hoffentlich sehr lange leben wird, aber eben halt auch mit diesem Schaden. Und es war ja auch angekündigt, dass das noch nicht abgeschlossen ist, dass er ja möglicherweise in der Pubertät nochmal wieder operiert werden muss. Kommt das alles mit in die Waagschale zugunsten von Patrick?
Ja, das ist eine gute Fragestellung und die ist ganz eindeutig mit Ja zu beantworten. Also es spielt schon eine Rolle und das führen die Gerichte auch immer wieder aus, wenn Kinder betroffen sind, die vielleicht kurz vor der Pubertät stehen, in der Pubertät sind, dass das einen Unterschied macht, dass man einen in Anführungszeichen unschönen oder geschädigten Po hat, spielt bei einem Kind, einem Jugendlichen, einer jungen Frau, einem jungen Mann eine größere Rolle, als wenn jetzt der Geschädigte, die Geschädigte 80 plus ist zum Beispiel. Mhm. Also das spielt schon mit rein. Man muss sich nämlich da, du hast es geschildert, in der Schule wurde er darauf angesprochen, was denn mit seinem Po ist. Und damit muss man sich als junger Mensch viel mehr auseinandersetzen als jetzt als älterer. Und da sind vielleicht im Laufe des Lebens noch weitere Narben hinzugekommen und es stört einen nicht mehr. Mein Po sieht eh keiner mehr oder was auch immer. Ich glaube, das ist für jeden einleuchtend, dass es da für Kinder, Jugendliche doch deutlich schwieriger ist. Und das spielt bei der Schmerzensgeldfestsetzung natürlich auch eine Rolle. Und dann war es hier so, dass man nicht wusste, was kommt noch auf ihn zu. Ne? Du sagtest richtigerweise, es muss möglicherweise eine Folgeoperation, wenn er in der Pubertät ist, er ist ja 6 gewesen, folgen. Und dann muss man schauen, kommen dann vielleicht weitere gesundheitliche Schäden hinzu? Ne, vielleicht läuft diese Operation auch nicht so wie gewünscht oder hat ein großes Ausmaß. Es muss wieder eine Spalthaut transplantiert werden oder was auch immer, was alles noch denkbar ist. Und darum haben wir uns in dem Fall nicht auf eine Abfindung eingelassen, sondern haben einen Schmerzensgeldanspruch für die Schäden bis dahin von 20.000 Euro ausgehandelt und haben uns, ich sage es jetzt mal ein bisschen untechnisch, zusichern lassen, dass die künftigen Schäden, die noch auf ihn zukommen, auch reguliert werden müssen. Und haben eine entsprechende Vereinbarung getroffen, dass wir dann in 5, 10 Jahren wieder auf die Versicherung zukommen können, dann schauen, was ist bis dahin passiert und dann es weitere Regulierung geben kann. Das ist jetzt juristisch, wenn man jetzt ausführt, wie man das genau macht. Ne? Aber er hat auf jeden Fall die Möglichkeit, spätere Schäden noch entsprechend geltend zu machen. Das war in dem Fall wichtig, weil, wie gesagt, man weiß nicht, wie sich das weiterentwickelt. Wir hätten uns natürlich auch komplett abfinden lassen können. Das wäre dann ein höherer Betrag gewesen. Aber das ist immer mit der Unsicherheit verbunden, wenn doch mal jetzt später ein größeres Problem auftritt, dann kann man da nichts mehr machen. Da bekommt man keine weiteren Gelder mehr. Und darum muss man schauen, insbesondere wenn Kinder betroffen sind, dass wir uns nicht auf eine endgültige Kapitalabfindung einlassen, sondern immer noch die Chance haben, später was geltend zu machen. Also da muss man immer genau schauen, weil man muss wissen, wenn man sich auf einen Vergleich einlässt, der alles andere dann ausschließt, dann war es das.
Ja.
Dann kann man nicht, auch wenn man nachher vielleicht zum Schwerstpflegefall wird, kann man nichts mehr geltend machen, ne? Dann ist die Sache abgeschlossen. Das ist wie beim rechtskräftigen Urteil. Das war es dann. Und dann, das muss man sich immer klar machen. Und das ist halt die Aufgabe. Und da hilft eine langjährige oder jahrzehntelange Erfahrung als Patientenanwalt auch weiter, in welchen Fällen man das macht und nicht. Und, aber es ist auch manchmal ein Lotteriespiel. Also ich erinnere mich an einen Fall, ich glaube, ich habe ihn noch nicht geschildert, sonst tut es mir leid, aber ich mache es gerne nochmal. Da haben wir uns auf eine Kapitalabfindung eingelassen im Millionenbereich. Und da ist der Mandant einen Monat nach Abschluss des Vergleichs gestorben.
Oh ja.
Das war natürlich ein schlechter Deal für die Versicherung, weil wir sind von der Lebenserwartung noch von 20 Jahren ausgegangen und haben das dann hochgerechnet. Wenn er jetzt noch 40 Jahre gelebt hätte, dann wäre es ein guter Vergleich für die Versicherung gewesen. Jetzt war es ein Monat und dann war es ein guter Vergleich, ja, zumindest für die Erben. Er ist ja leider verstorben. Aber das ist einfach das Ungewisse. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt. Ne? Man kann länger leben als erwartet, als rechnerisch nach Sterbetafeln errechnet. Oder man verstirbt früher. Das ist dann das Lotteriespiel des Ganzen. Ne? Also es bleibt immer ein Grad der Unsicherheit. Und das haben wir hier im Fall von Patrick, haben wir uns das vorbehalten, dass er auch später noch entsprechende Ansprüche geltend machen kann.
So, ihr Lieben, das ist unser Fall für heute gewesen über Patrick. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr nächste Woche zu einem neuen Fall wieder dabei seid. Oder wenn ihr beschließt, falls ihr das nicht schon längst gemacht habt, euch auch unser Buch zuzulegen. 30 Fälle haben wir da für euch vorbereitet. Das heißt, wenn Ärzte Fehler machen, von Peter Gellner und Tanina Rottmann, findet ihr überall, wo man Bücher kaufen und bestellen kann. Da sind neue Fälle drin, da sind aber auch ein paar aus unserem Podcast mit dabei, die wir aber nochmal ganz anders aufbereitet haben. Vielleicht habt ihr Lust, da drin zu schmökern. Wir würden uns freuen. Ansonsten, Peter, erwarten wir euch nächste Woche wieder hier.
Genau, hier heißt immer eine Woche früher auf RTL Plus, kostenfrei, und dann eine Woche später die Folge auf allen anderen Plattformen, wo es Podcasts zu hören gibt.
Bis dahin.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.